Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Schön, dass Sie in dieser Stunde dabei sind und mehr über die Spiritualität von der seligen Maria Theresia Litochowska erfahren möchten. Sie ist die Ordensgründerin von der St. Klaverschwestern und darum sind wir heute mit der Frau Mutter, der Schwester Elisabeth, in Zug im Gespräch. So möchte ich dich, Elisabeth, bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen und ich freue mich auf unser Interview.
Ebenfalls, grüß Gott alle.
Wer ist die Schwester Elisabeth?
Ist eine Ordensschwester. Ordensschwester heißt, die einer Kongregation gehört und die Aufgaben der Kongregation mitträgt und nach dem Charisma einer Kongregation lebt. Und ich ganz konkret nach dem Charisma der seligen Maria Theresia Leduchowska, also einem missionarischen Charisma, das sich einsetzt für die Evangelisierung der Welt, vor allem Afrika und Asien. Ich bin eine Polin, die aber schon lange in der Schweiz lebt und hier mit der Gemeinschaft von 5 Schwestern versuchen wir und geben uns die Mühe, eben das Werk der Maria Theresia weiterzuleben.
Schwester Elisabeth, du kommst von Polen. Wie unterscheidet sich der Glaube von Polen zu der Schweiz?
Ich denke, der Glaube ist der gleiche, an den einen Gott, Jesus Christus. Also die Lehre der Kirche, denke ich, ist die gleiche. Vielleicht werden manchmal anders ausgelegt, auch unterschiedlich ausgelegt, die Wahrheiten. Ich denke, das Leben nach dem Glauben, das ist bedingt auch von den Erfahrungen, die man durchgemacht hatte. Polen hat andere geschichtliche Erfahrungen, auch im Glauben, als die Schweiz. Und so ist der Glaube bei uns vielleicht mehr im Volk verwurzelt. Es wird gelebt immer noch eigentlich recht dynamisch. Das Bild natürlich einer Kirche am Sonntag in Polen ist anders als in der Schweiz. Aber das ist noch nicht das Wichtigste auch. Schlussendlich ist es wichtig, wie man den Glauben natürlich lebt, zelebriert, aber vor allem, wie man nach dem Glauben dann lebt. Ich hoffe, dass meine Leute in Polen wirklich sich nach dem Glauben richten und auch im täglichen Leben es zeigen. Was schön ist, was ich erfahre bei meinen Besuchen auch in Polen, also der marianische Element ist sehr stark. Irgendwie ist unsere Landesspiritualität eine stark marianische Spiritualität im Glauben. Und dann ein Unterschied wirklich, was man merkt in der Feier, auch in der Feier der Eucharistie, der Gottesdienste in Polen und in der Schweiz. In Polen spürt man irgendwie mehr vom Mysterium. Das Mysterium wird gefeiert. Und das spürt man eigentlich im Volk, nicht nur von den Priestern, die am Altar stehen oder die Gottesdienste zelebrieren, aber das Volk kommt und versammelt sich zur Feier eines Geheimnisses des Glaubens. Das ist vielleicht auch viel mit den Gefühlen verbunden, aber das empfinde ich einfach, das erlebe ich jedes Mal, wenn ich in Polen bin.
Schwester Elisabeth, wie bist du zu den St. Klaverschwestern gekommen?
Das ist eine Berufung. Ich bin überzeugt, Gott hat mich dazu berufen. Ich konnte das in der Jugendgruppe, einfach in dem Leben der Pfarrei, konnte ich das immer mehr erfahren und wahrnehmen. Gott sei Dank hatte ich auch Unterstützung von Seite meines Pfarrers. Dass ich dann den Weg aufgeschlagen habe, er hat mich sehr stark eigentlich unterstützt, ermutigt, Hinweise gegeben. Manchmal hat er versucht, mich zu entmutigen und so auch die Berufung irgendwie auf die Probe gestellt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. denn er hat mich nicht einfach in irgendwie illusorisch auf den Weg geschickt und gesagt, ja, geh nur, es ist wunderbar, es ist schön. Er hat versucht, mir auch Schattenseiten des Ordenslebens zu zeigen und dann eben auf Gott hinweisen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Es waren eigentlich viele, viele Elemente, die mich begleitet haben. Familie hat natürlich auch sehr große Rolle dabei gespielt, meine Eltern, meine Geschwister. Ich denke, der liebe Gott hat so eine Landschaft für mich vorbereitet, wo er mir gezeigt hatte, und dein Weg ist eben der missionarische bei den Petrus-Klaver-Schwestern.
Sicher ein Element, dass du dich für die St. Klaver-Schwestern entschieden hast, war auch die Ordensgründerin, die Maria Theresia Ledochowska. Und das heutige Thema ist das Leben von der Maria Theresia Ledochowska. Jetzt übergebe ich dir mal das Wort, dass du uns sie vorstellen könntest.
Ich hatte wirklich das große Glück, die Gründerin recht früh kennenzulernen. Als ich 14-jährig war, wurde sie selig gesprochen. In meiner Pfarrei waren dann große Feierlichkeiten. Aber schon früher auch habe ich viel von ihr gehört, eben der Seligsprechungsprozess. Man hat bei uns in der Pfarrei von dem auch gesprochen. Und so schon in der Kindheit konnte ich ihren Geist spüren, miterleben und mich für sie begeistern können. Mich hat eigentlich am meisten ihre Jugend fasziniert damals, denn sie war eine Adelige, eine schöne Frau, eine sehr begabte Frau. Vor ihr stand eigentlich eine, vielleicht nicht Karriere, aber ein geregeltes und ja, gesichertes Lebensstil als in den adeligen Schichten auf dem Hof in Salzburg. Und als sie dort von der Not der Menschen, vor allem der Sklaven in Afrika, erfahren hatte, dann hat sie entschieden gewirkt und gesagt, okay, Gott hat mir ein Talent gegeben zum Schreiben. Ich kann leicht schreiben und das vermitteln zwischen den Menschen. Das will ich also jetzt ansetzen für dieses Werk. Für die Menschen, die in Not sind, für die Menschen, die die Sklaverei erleiden, für die, die von Gott, von Jesus noch nichts gehört haben. Da soll meine Feder jetzt nur für dieses Werk dienen. Und diese Entschlossenheit hat mich sehr beeindruckt, sehr beeinflusst und mir geholfen dann natürlich auch zu meinem Entschluss. Weil sie sagte, als junge Gründerin, schaue deine Talente an, was könntest du jetzt mit diesen Talenten tun? Gott gibt dir die Fähigkeiten und das sind die Talente, die dann wirken sollten. Das hat mich sehr fasziniert. Und das natürlich dann auch eben Maria Theresia in ihrer Offenheit auf den Heiligen Geist. Maria Theresia ist aufgewachsen in einer katholischen, frommen Familie, wo man eben das Sakramentenleben gepflegt hatte und den Glauben gepflegt hatte. Aber am Schluss war sie eigentlich in einem sehr weltlichen Milieu, auf einem Hof, wo man einfach schön gelebt hatte in der Bequemlichkeit und ja, fast Unbesorgtheit, kann man denken. Und dort war sie sehr offen auf die Stimme Gottes, auf das Wirken Gottes. Und dort hat sie sich ja, auf ein großes Spielen mit dem Heiligen Geist eingelassen und auf ihn gehört, von ihm vernommen, übernommen und dann realisiert das, was Gott von ihr wollte. Und das war etwas Großartiges, denn heute, wenn man das anschaut, sie ist eigentlich in ihrem Denken und in ihrem Wirken dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorausgegangen, wo sie eben gesagt hatte, die Mission, die Verkündigung des Evangeliums, das ist nicht nur Aufgabe der Priester und der Ordensleute, die in die Missionsländer fahren, gehen und verkündigen. Jesus hat zu allen gesagt, geht und verkündet, geht hinaus. Und sagte, das Hinausgehen geschieht auch hier in diesem Land, in dieser Familie, wo ich lebe. Es ist meine Aufgabe, es ist Aufgabe jedes Getauften, jeder getauften Person, sich für die Verkündigung des Evangeliums einzusetzen, auf Art und Weise, wo es möglich ist. Das hat sie erlebt und das wollte sie dann. Einfach von Gott geführt, allen Menschen, allen Christen, allen Katholiken weitergeben und ebenso die Mitarbeit, die Unterstützung der Mission dann auch organisieren und leben. Das hat sie auch gemacht als junge Frau. Dann nach 5 Jahren des Lebens auf dem Hof in Salzburg hat sie sich entschlossen, es zu verlassen und nur eben für die Mission zu leben. Sie hat ja keine Theologie studiert, sie hat zu Hause die Bibel gelesen und die Bibel war für sie eigentlich dann ja, der Wegzeiger eigentlich. Von der Bibel, von den Evangelien hat sie geschöpft. Gut, ich muss aber auch sagen, was wichtig ist, auf dem Hof hat sie ein sehr intensives geistliches Leben geführt. Die Großherzogin Alice von Toskana hatte einen Geistlicher auf dem Hof, einen Beichtvater, und Maria Theresia hat dann auch bei ihm gebeichtet, regelmäßig. Und das hat ihr sicher auch geholfen. Dort hat sie auch eben mit diesem Geistlichen, hat sie das Leiden Christi irgendwie neu entdeckt und erlebt und das Werk, das Heilwerk von Jesus durch das Leiden, durch die Auferstehung. Das hat sie dann geprägt. Dort hat sie eigentlich so intensiv miterlebt, dass Jesus durch seinen Tod, durch sein Leben, durch ja, das Tod und Auferstehung, hat er jeden Menschen erlöst. Er ist für alle Menschen gestorben, nicht nur für die Auserwählten. Diesen Gedanken, diesen weiten Gedanken, hat sie dann mitgenommen und den hat sie dann sehr stark gelebt. Eben. Und das war eigentlich auch so ein Hinweis auf ihr Missionswerk. Eben der liebe Gott hat für sie auch eine Landschaft vorbereitet, wo sie vieles erleben durfte, was sie dann geprägt hatte, was ihr dann weiter den Weg gezeigt hatte für ihr Werk. Als sie das verstanden hatte, für sie war es von größter und höchster Bedeutung, alles Mögliche zu tun, damit alle Menschen von Jesus hören und damit, dass sie ihn glauben und ihm gehören durch die Taufe, durch die Sakramente, damit sie mit ihm und für ihn leben können. Aus Dankbarkeit für den Glauben, den sie selber erfahren hatte und leben konnte, hat sie sich ganz hingegeben für das Werk, für die Verkündigung des Evangeliums. Auch wenn sie selber in der Mission nie gewesen ist, sie hat in Europa für die Mission, für Afrika gelebt und ihr innigster Wunsch war es, dass Afrika einmal ganz Jesus gehört. Durch verschiedene Arten und Weisen dann der Mitarbeit, der Unterstützung der Mission sollte Europa eben Teil daran haben, dass Afrika christlich wird. Ja, und dann hat sie eben durch die Kontakte mit Missionaren, durch die Korrespondenz, die sie geführt hatte, hat sie Afrika eigentlich kennengelernt und immer erfahren konnte und durfte von den Problemen, von den Bedürfnissen, von der großen Not, eben geistlicher Not und der materiellen Not. Und dieser wollte sie dann entgegenwirken, in dem Sinne, dass sie dann veröffentlicht hatte in ihrer Zeitschrift Haus Afrika. Die hat sie herausgegeben, schon auf dem Hof. Das war es eben noch so, konnte nicht unter ihrem Namen in die Öffentlichkeit eintreten. Sie hat dann unter dem Pseudonym Alexander Halka geschrieben und die Zeitschrift herausgegeben. Erst dann nach einigen Jahren hat sie ihren Lesern und Leserinnen sagen können, Alexander Halka, da bin ich, die Gräfin Maria Theresia Leduchowska. Das ist einige Jahre so gegangen. Und dann hat sie dann eben mit ihrem Namen wieder weitergewirkt. Es war ein Verwandter in der Familie Leduchowski, der Alexander Halka hieß, ein Vorfahrer. Und es ging darum, es musste ein männlicher Name sein. Denn die Frau zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert hatte nicht so viel Durchsetzungskraft in der Öffentlichkeit. Sie wäre sehr wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Und außerdem, solange sie auf dem Hof war, durfte sie nicht in erster Person auftreten, weil sie eben im Dienst einer Erzherzogin war, einer Herrin, und durfte sie einfach nicht mit ihrem Namen auftreten. Und sie musste dann eben nach einem Pseudonym suchen und das hat sie eben gewählt.
Wir sind zurück im Gespräch mit Schwester Elisabeth von den St. Klaver-Schwestern in Zug. Sie erzählt über das Leben, das Wirken der Ordensgründerin, der Maria Theresia Leduchowska. Schwester Elisabeth, kannst du uns die Kongregation der St. Klaver-Schwestern vorstellen?
Die Kongregation wurde gegründet im 1894 mit dem päpstlichen Segen. Die erste Gefährtin der Muttergründerin ist eine Schweizerin gewesen, Melania von Ernst, die mit Maria Theresia schon früher Kontakt hatte und dann sich begeistern ließ. Es begleitet uns die ignatianische Spiritualität, die Maria Theresia gewählt hatte als Basis unseres geistlichen Lebens und Wirkens. Das war aber nicht gleich vom Anfang an so, denn Maria Theresia, auch wenn sie päpstlichen Segen für ihr Werk erhalten hatte, hatte noch nicht eine klare Idee, eine Ordensgemeinschaft gründen zu wollen. Sie hatte eigentlich gewollt, eine Vereinigung von Frauen, die sich gegen die Sklaverei einsetzen und das Wirken der Missionare unterstützen. Deswegen ist auch der Name Sodalität. Sodalität, eine Bruderschaft, eine Vereinigung. Ja, so ähnlich vielleicht wie Ordensleben, aber kein Ordensleben. Es sind einige Jahre dann vergangen. Das Werk hat sich sehr gut entwickelt und Maria Theresia in einem Moment hat gedacht, das wächst jetzt so schnell auf, dass es eine besondere Regel braucht. Es braucht eine Regelung, die dem Werk eine Dauer auch dann sichert und garantiert. Der Bruder von Maria Theresia war ein Jesuit und sie hatte mit ihm viele Kontakte. Auch als sie das Werk angefangen hatte, ließ sie sich von ihm beraten Und er hat ihr immer auf die Aspekte der ignatianischen Spiritualität hingewiesen, vor allem das Suchen der Willen Gottes, das Unterscheiden der Geister und die Ehre Gottes, die im Zentrum der Spiritualität steht. Und dann hat Maria Theresia einmal auch die ignatianische Regel gelesen und hat sich entschieden, das soll jetzt der feste Rahmen für mein Werk sein, und hat unter Begleitung von einem Jesuitenpater in Wien hat sie die Regel für die Kongregation dann geschrieben. Die wurde dann zuerst von dem Erzbischof von Salzburg genehmigt und so ist dann eben die Kongregation entstanden. Zuerst war eben die diözesane Genehmigung und dann im 1910 wurden die Konstitutionen definitiv im Vatikan angenommen, genehmigt. So sind wir dann unter dem päpstlichen Recht dann geblieben, angenommen als Ordenskongregation. Die Maria Theresia hat uns die ignatianische Spiritualität geschenkt und daraus hat Elemente ausgewählt, die uns begleiten, die unser Leben irgendwie bilden und den Rahmen geben. Und das ist vor allem für sie wichtig gewesen, die Ehre Gottes. Alles zur größeren Ehre Gottes tun und ganz für Jesus zu leben. Sie sagte, immer mehr sollen wir versuchen, ganz Gott zu gehören und dann nach seinem Willen suchen und den erfüllen. Das sind die Elemente eben. Und die Suche, die Unterscheidung, was gut ist und was nicht gut ist, da braucht es der Hilfe Gottes, aber auch hat sie denn die Hilfe bei Mutter Gottes gesucht. Und sie hat selber darum gebeten, dass sie die Mutter Gottes vom Guten Rat als Patronin für die Kongregation dann haben kann oder bekommen kann, und dann der Papst hat ihr dann wieder es genehmigt. Die Mutter Gottes vom Guten Rat ist die Patronin unserer Kongregation, nebst dem heiligen Petrus Claver. Maria Theresia sagte, wir brauchen Gottes Hilfe, um gut zu entscheiden, wie wir unser Werk führen sollen, wie wir auch die Spenden verteilen sollen, damit es immer an guten Ort kommt und damit es geholfen wird, dort, wo es am nötigsten braucht. Darauf hat sie sich verlassen und Mutter Gottes vom Guten Rat war für sie eigentlich die erste Ansprechpartnerin in ihrem Werk. Sie hat ein großes Vertrauen und hat gebetet zum Heiligen Geist, und gleich am Anfang, als sie die Kongregation gegründet hatte, hat sie gesagt, sie ist überzeugt, das Werk, das sie jetzt beginnt, das ist gewollt vom Heiligen Geist. Sie hat zum Beispiel noch im Jahr 1892 ihrer Freundin Ilse von Düring, die übrigens eine Reformierte war, keine katholische Frau, ihre reformierte Freundin, schreibt sie ihr, der Heilige Geist erleuchtet mich oft unvorhersehens auf wunderbare Weise. Für mich ist es ganz klar, dass Gott mich dazu ruft, zu diesem Werk. 1890 sagt sie, ich merke klar und deutlich, dass der liebe Jesus mich ganz für mich haben möchte. Der Weg der Entwicklung und das Vertrauen, was in ihrem Herzen entstanden ist, wo sagt, dass sie dann einmal sagt, die Sodalität ist aus dem Vertrauen auf Gott entstanden, und solange wir das Vertrauen auf Gottes Wirker haben, wird die Sodalität bestehen. Das ist eigentlich eine starke Säule gewesen in ihrem Leben, und ich hoffe, dass wir ihr entsprechen und auch ihrem Vertrauen weiterleben auf Gottes Wirken, auf Gottes Leitung weiter und dass das Gotteswerk sich durch uns entwickelt. realisiert in der Welt. Ja, sie hat sich bedient eben ihres Talentes des Schreibens. Die Zeitschrift hat sie herausgegeben, in der sie die Briefe, die Korrespondenz mit Missionaren veröffentlicht hatte. Und so ist es ihr gelungen, die Menschen zu begeistern und fast in Pflicht zu nehmen, wirklich sich in die Mission zu engagieren. Durch Spenden, durch Gebet, auch durch Opfer, das sie im Leben selber ertragen mussten. Sie sagte, so wie sie selber gelebt hatte, sagte sie auch den Menschen, ganz gehören wir Gott im Alltag. Es braucht nichts Besonderes, aber den Alltag soll so gelebt werden, dass es für die anderen, eben auch für die Kirche, da ist, im Dienst steht und eben das Gute weiterträgt. Und das ist eigentlich ihre Spiritualität. Auf Basis eben von dem, was sie vom heiligen Ignatius übernommen hatte, ist es einfach, Gott im Alltag zu erleben und Gott im Alltag zu verkünden. Durch das Zeugnis, durch die Arbeit, durch das Gebet. Um so zu leben, braucht es natürlich auch ein geistliches Leben, es braucht viel Gebet. Und Maria Theresia hat uns als Schwestern empfohlen, vor allem die Betrachtung des Evangeliums, die Betrachtung vom Jesusleben, damit wir in seinem Geiste und so wie er gelebt hatte, dass wir auch die Kraft haben und das Licht und das Erkenntnis, genauso zu handeln, wie Jesus gehandelt hatte. Und Maria Therese sagte in einem Vortrag, einer Konferenz an die Schwestern, wenn es auch für andere Gebete die Zeit nicht da wäre, die Betrachtung, die Kontemplation Jesu, das dürfen wir nie unterlassen. Denn aus dem Schauen auf Jesus, aus dem Erleben Jesus in der Betrachtung, schöpfen wir die Kraft, mit ihm in den Alltag hineinzugehen. Und so versuchen wir, geben uns Mühe, eben auch das zu machen. Das ist uns ein großes Geschenk für jede von uns, für die Gemeinschaft, dass wir jeden Tag mit einer Betrachtung im Evangelium beginnen können. Das gibt uns den Start, das Fundament für den Tag. Wir können dann mit Jesus den Tag erleben.
Die Schwester Maria Theresia Ledochowska hat ja ihre Wurzeln in der Schweiz.
Das stimmt. Ihre Mutter war eine Schweizerin, die Josephine Salis von Zizers. Sie lebte aber in Österreich und dort hat sie den Graf Jesu Ledochowski kennengelernt oder umgekehrt sie kennengelernt. Die haben geheiratet. Zu dieser Zeit war der Graf Ledochowski schon ein Witwer mit 3 Söhnen. Sie ist also in eine Familie schon hineingeheiratet, hatte selber 6 Kinder zur Welt gebracht. Maria Theresia war die Älteste. Die Familie war irgendwie schon besonders, auch denn 3 Kinder, 3 Ältesten, haben dann die Berufung gelebt. Gott hat sie beschenkt mit der Berufung, eben Maria Theresia als Älteste, dann die Schwester Julia oder bekannt als Mutter Ursula Ledochowska. Sie ist bereits heilig gesprochen, hat auch eine Kongregation der Ursulinenschwestern gegründet, die sich für die Erziehung der Kinder einsetzen. Und eben der Bruder Wladimir Ledochowski, der Jesuitenpater, der auch mehrere Jahre als Generalobere der Jesuiten gewirkt hatte. Gut, ein polnischer Kardinal bei der Seligsprechung der Mutter Gründerin damals in 1975 hat gesagt, die Heiligen wachsen auf den Knien der Mutter. Und damit hat er gesagt, der Mutter verdanken eigentlich die Familie diese geistliche, die Stärke. Und es war ein guter Boden in dieser Familie, wo Gott eben auch die Kinder berufen hatte. Und die Kinder wurden auch von der Familie unterstützt und mitgetragen in der Realisierung der Berufung. Vielleicht sind heutzutage unsere Familien etwas schwächer im geistlich, im Glauben. Und deswegen ist es auch den Jugendlichen heute viel schwieriger, den Ruf Gottes zu finden. Es braucht der Unterstützung. Die Maria Theresia, ihre Geschwister, hatten das Glück, eben einer gesunden, gläubigen Familie. Und die konnten dann eben auch auf Gott hören. Die haben das gelernt. Im Gebet, in der Kirche, in der Familie, die zur Kirche war. Oder? Die Kirche ist eine große Familie und die kleine Kirche, die entsteht, die lebt in der Familie. Und die Familie Leduchowski ist uns ein großartiges Beispiel dafür.
Heute ist die Maria Theresia Leduchowska selig gesprochen. Was braucht es, dass sie heilig gesprochen wird?
Bei der Seligsprechungsprozess wurden alle ihre Schriften und ihr Leben sehr genau analysiert. Man hat damals eben geschaut, ob sie wirklich ein heiligmäßiges Leben geführt hatte, ob sie die christlichen Tugenden gelebt hatte. Es braucht ja dann eine Erklärung des heroischen Tugendengrads in ihrem Leben. Und das hat man festgestellt. Das ändert nicht. Oder? Was jetzt notwendig ist, ist es ein Wunder. Das verlangt die Kirche, dass es wieder ein Zeichen kommt, dass auf die Fürsprache von dieser Person ein außergewöhnliches Angreifen Gottes geschieht und von Dauer ist. Das wäre eigentlich das Notwendige jetzt. Eine Heilung, am meisten nimmt man eine Heilung als ein Wunder, dass es bestätigt, dass die Fürsprache dieser Person die Kraft hat und eben, dass sie bei Gott irgendwie vermitteln kann, dass den Menschen jetzt auch geholfen sein kann durch ihre Fürsprache. Um ein Wunder beten wir also. Ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gesundheitliche Probleme auch haben oder sonst auch Probleme, im Vertrauen auf die Fürsprache der Maria Theresia wird es heutzutage viel geholfen. Wir bekommen viele Meldungen und ein Danksage an die Maria Theresia, dass sie geholfen hatte in verschiedenen Anliegen. Es ist für uns ein Beweis, die ist am Wirken, sie hilft, aber es braucht einfach ein Wunder, das von der Kirche dann anerkannt wird.
Danke, Schwester Elisabeth. Kannst du uns noch ein Abschlusswort mit auf den Weg geben?
Ja, am liebsten würde ich etwas mit einem Wort von Maria Theresia sagen. Wir leben in einer schwierigen Zeit heute. Ich höre auch von vielen unseren Bekannten, von vielen Menschen, man hat fast Angst, was geschehen könnte. Der Ausmaß des Leidens von den Menschen, die unter dem Krieg auch leben und leiden, ist so groß, dass man es nicht fassen kann. Es sollte uns nicht entmutigen, es sollte uns mobilisieren für ein Wirken, ein Gegenwirken gegen diesen Ausmaß vom Bösen, vom Krieg, vom Hass, von Unterdrückung. Und die Maria Theresia Leduchowska hat im 1907 einen sehr schönen Gedanken uns gegeben, wo sie sagt, es gibt nur eine einzige Waffe, um gegen so viel Übel anzukämpfen, das Evangelium. Es existiert auch nur ein einziges Mittel, das wir anwenden können, mit all unseren Kräften die Missionare unterstützen, die sich der Evangelisierung widmen. Die Evangelisierung heute ist sehr notwendig und nicht nur in Afrika, wie zur Zeit der Mutter Gründerin es verstanden wurde. Es braucht eine Evangelisierung in Europa, eine Neuevangelisierung, ein starkes Zeugnis für das Evangelium, für Jesus, eben hier in unserem christlichen Europa. Und da kann ich nur eben hinter diesen Worten stehen. Leben wir nach dem Evangelium, geben wir Zeugnis zum Evangelium, zu Jesus Christus, der uns erlöst hatte, der uns nachgeht in seiner Barmherzigkeit, der uns sucht, der uns liebt, der uns allen eben das Glück schenken will, des Lebens mit ihm. Es sind so viele Menschen, die auch in Europa davon nicht wissen oder nicht wissen wollen oder irgendwie enttäuscht sind an uns Christen, an uns Katholiken hier in Europa. Es wäre so notwendig, dass wir heute eben mit unserem Zeugnis wieder zeigen, das Christliche, das ist eben die Liebe. An einer anderen Stelle hat die Mutter Gründerin gesagt, die Nächstenliebe ist das beste Zeugnis unserer Gottesliebe. Wenn wir Gott wirklich lieben und wenn wir nach dem Evangelium leben wollen, dann ist die Nächstenliebe zu leben. Und das nimmt dann hinein eben die Not der Menschen, die geistliche und die leibliche Not, deren es heute so viel vorhanden ist. Haben wir den Mut, es zu tun, und dann werden wir die Freude erfahren. Es bringt wirklich Freude und Segen für unser Leben.
Danke vielmals, Schwester Elisabeth, für dieses spannende Porträt über die Ordensgründerin der seligen Maria Theresia Ledochowska. Und so wünsche ich dir persönlich und auch der ganzen Gemeinschaft weiterhin viel und reicher Gottessegen. Danke vielmals, Elisabeth.
Danke vielmals Ihnen auch. Und immer heiter, Gott hilft weiter.
Das ist ein Zitat von der Maria Theresia Ledochowska.
Genau, mit dem hat sie sich Mut gemacht und gewirkt.
Wewe ni uzima, sisi tu wagonjwa, twakujia Mungu.